Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Wie kann Frieden geschaffen bzw. wie kann er gesichert werden? Wenn es um diese Frage geht, dann wird von einem Thema erstaunlich wenig gesprochen, obwohl es für eine echte Friedenspolitik doch immens wichtig ist. Die Rede ist von der Prävention, also der Vorbeugung, mit deren Hilfe man Konflikte entschärfen und so Kriege vermeiden kann. Deshalb beschäftigen wir uns in dieser Sendung damit, was Prävention konkret ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie funktioniert. Unser Thema heute: Prävention statt Konfrontation, wie sich Konflikte entschärfen und Kriege verhindern lassen. Am Mikrofon ist Harald Will. Krieg ist kein Mittel, um Konflikte zu lösen oder Menschenrechte zu schützen. Das haben die Militärinterventionen des Westens bzw. der USA und ihrer Verbündeten in den letzten Jahrzehnten bewiesen. So lautet, kurz zusammengefasst, die Ausgangsthese eines Manifests, das im Februar auf einer Veranstaltung im Rahmen der Internationalen Münchner Friedenskonferenz vorgestellt wurde. Es trägt den Titel »Schutz der Menschenrechte durch Prävention«. Das Manifest ist in Zusammenarbeit verschiedener Gruppen entstanden, die in der Friedens- und Menschenrechtsarbeit aktiv sind. Die DFGVK war an der Formulierung des Textes wesentlich beteiligt. In dem Manifest geht es darum, welche Bedeutung die Prävention für eine wirkliche Friedenspolitik hat. Die Aussagen des Manifests wurden bei der erwähnten Veranstaltung von verschiedenen Expertinnen und Experten eingeordnet und kommentiert. Einer der eingeladenen Experten war Oliver Knabe. So wurde er dem Publikum vorgestellt.
Oliver Knabe, Geschäftsführer des Forum Ziviler Friedensdienst. Slogan des Forum ZFD ist: Frieden braucht Fachleute. Als solchen dürfen wir heute Oliver Knabe auch hier begrüßen. Er ist zurzeit in München, weil das Forum ZFD zusammen mit der Projektgruppe Münchner Sicherheitskonferenz verändern eine sogenannte Side-Veranstaltung im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Beine stellte, die heute Nachmittag schließlich stattfand und damit friedenspolitische Sichtweisen den Tagenden im Bayerischen Hof zumindest räumlich näher rückte.
Der zivile Friedensdienst ZFD, dessen Geschäfte Oliver Knabe führt, wurde unter der ersten rot-grünen Bundesregierung als eine Art Gemeinschaftswerk von Staat und Zivilgesellschaft gegründet. Ihm gehören verschiedene Friedens- und Entwicklungsorganisationen an. Ihre gemeinsame Arbeit wird vom Staat finanziert. Der ZFD hat nicht nur den Slogan »Frieden braucht Fachleute«, er setzt ihn auch um. Das heißt, er entsendet weltweit Fachkräfte, die dabei helfen, Gewalt ohne militärische Mittel einzudämmen und Konflikte friedlich zu regeln. Oliver Knabe nennt ein Beispiel aus der Praxis.
Wir sind tätig in der BK-Ebene, eine strukturschwache Region an der syrischen Grenze. Eine Region, in der es ein paar mehr Flüchtlinge gibt als hier in München und in Deutschland. Im Land insgesamt ungefähr ein Flüchtling auf 3 bis 4 Libanesen. In der BK-Ebene teilweise bis zu 1:1. Da kann man sich vorstellen, was da an praktischen Konflikten auf dem Tisch ist. Nicht genug Ärzte, nicht genug Strom, kein Platz für die Kinder in den Schulen und die Arbeitsplätze, ja, die nehmen die Flüchtlinge auch noch weg. Was kann man also tun? Wir arbeiten mit 2 Partnern zusammen, einer libanesischen Organisation und einer syrischen, in der sich Flüchtlinge selbst organisiert haben. Wir bilden Konfliktberaterinnen und Berater aus, gemeinsam mit diesen Organisationen, die in den kleinen Gemeinden in der BK-Ebene helfen, über diese Konflikte ins Gespräch zu kommen, das Misstrauen gegenüber den Flüchtlingen abzubauen und gemeinsam zu schauen, was man an den praktischen Problemen, zum Beispiel eines, an dem wir arbeiten, ist der Umgang mit Müll, tun kann.
Der Libanon ist ein sehr instabiles Land, gekennzeichnet von politischer Lähmung und von Rivalitäten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Rivalitäten, die sich mehrmals in Bürgerkriegen entluden. Diese Kriege sind noch nicht aufgearbeitet, berichtet Oliver Knabe.
Einer der Gründe für den politischen Stillstand im Libanon ist sicherlich auch diese nicht aufgearbeitete Vergangenheit. Was machen wir da? Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir an Schulmaterial, mit dem man über diesen Bürgerkrieg sprechen kann. Und zwar auf eine Art und Weise, dass das Sprechen über den Krieg den Frieden fördert. Man kann über einen Konflikt so reden, dass man den anderen nachher noch mehr hasst als vorher. Man kann aber auch über einen Krieg so sprechen, dass man versteht, dass es manchmal mehr als eine Wahrheit gibt und dass es Gemeinsamkeiten gibt, die über das, was gemeinhin einzelnen Gruppen zugeschrieben wird, hinausgehen.
Das Beispiel Libanon zeigt, zivile Instrumente zur Bewältigung von Konflikten sind durchaus vorhanden. Es käme nur darauf an, sie auch wirklich zu nutzen. Der zivile Friedensdienst hätte jedenfalls eine Menge Möglichkeiten anzubieten.
Ich sehe, wir haben einen großen Schatz an Erfahrung und an Personen, die sich engagiert haben inzwischen. Das wird aber von der Politik nur ganz unzureichend wahrgenommen und genutzt. In fast jeder Konfliktregion gibt es heute Friedensexpertinnen und Experten, die auf eskalierende Konflikte hinweisen. Aber eben das Wissen wird zu wenig abgefragt und führt nur selten in schlüssiges, in präventives Handeln. Der zivile Friedensdienst hat also ein Stück weit dazu beigetragen, dass Friedenspotenziale sichtbar werden. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass man der Rede von der Alternativlosigkeit militärischen Handelns entgegentreten kann. Es reicht ja nicht zu sagen, nee, das ist nichts, sondern es braucht Alternativen. Und ich glaube, wir haben inzwischen sehr, sehr viele Beispiele dafür, wie ziviles Handeln funktionieren kann. Bekannt genug sind sie mit Sicherheit noch nicht.
Weitgehend unbekannt ist zum Beispiel auch, dass bisher über 1000 Friedensfachkräfte für Einsätze in Krisenregionen ausgebildet worden sind. Diese Einsätze erstrecken sich weltweit auf 40 Länder. Zivile Konfliktbearbeitung ist also ein erprobtes Instrument. Bei denen, die in der deutschen Politik das Sagen haben, ist das aber bisher nicht angekommen, sagt Oliver Knabe vom Zivilen Friedensdienst.
Es fehlt in Deutschland ein friedenspolitisches Leitbild. Wir haben demnächst ein neues Weißbuch, an dem Frau von der Leyen arbeitet. Aber den Rahmen für Friedenspolitik, den haben wir noch nicht. Was fehlt, ist die Übertragung der friedenslogischen Grundprinzipien, die wir in ziviler Konfliktbearbeitung haben, auf staatliches und gesellschaftliches Handeln insgesamt. Hätten wir einen solchen Konflikt-TÜV, dann würden eben nicht nur die Waffenexporte daran scheitern, sondern auch wesentliche Teile deutscher und europäischer Außenwirtschafts-, Landwirtschafts-, Fischereipolitik. Wirtschaftspolitisches Handeln, außenpolitisches Handeln, muss sich eben ganz systematisch der Frage stellen, ob es Konflikte verschärft und Gewalt den Vorschub leistet.
Wenn man die Forderung, die Oliver Knabe da gerade formuliert hat, ernst nimmt, führt das zu verschiedenen Konsequenzen. Es geht nicht nur um eine Überprüfung, ob zum Beispiel die etablierte Wirtschaftspolitik bestehende Konflikte verschärft. Es geht auch darum, diese Konflikte nicht mehr nach dem bekannten militärischen Muster zu behandeln, sondern auf die präventive, zivile Konfliktbearbeitung umzusteigen. Der Schatz an Erfahrungen, den die Friedensfachkräfte angehäuft haben, muss genutzt werden, verlangt Oliver Knabe. Auch weil auf diese Weise Konflikte zu Hause, in Deutschland, entschärft werden können.
Während ja nun militärisches Wissen in Friedenszeiten allgemein wenig wert ist, um nicht zu sagen gar nichts, sind eben Methoden der Konfliktbearbeitung nützlich auch wieder hier in Deutschland. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir eben eine gesellschaftliche Polarisierung erleben und Konflikte, wo wir auch noch nicht wissen, wo wir da enden werden.
Oliver Knabe vom Zivilen Friedensdienst hat vorhin schon darauf hingewiesen. Auch die etablierte Wirtschaftspolitik muss daraufhin überprüft werden, ob sie bestehende Konflikte verschärft und Kriege fördert. Auf der Welt gibt es inzwischen viele Staaten, die der strukturellen Gewalt einer globalisierten Ökonomie ausgesetzt sind. So eine Formulierung im Manifest zur Prävention. Strukturelle Gewalt einer globalisierten Ökonomie, damit ist gemeint, dass sich wenig entwickelte Länder an den Interessen transnationaler Konzerne und des reichen Nordens auszurichten haben und oft nur als Lieferanten billiger Rohstoffe dienen. In den betroffenen Staaten verfestigt das die Armut, was wiederum oft zu inneren Konflikten führt. Referent zu diesem Thema beim Expertenhearing im Rahmen der Münchner Friedenskonferenz war Mohsen Masarrat.
Mohsen Masarrat ist emeritierter Professor für Politik und Wirtschaft am Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Osnabrück mit den Forschungsschwerpunkten Mittlerer und Naher Osten, Energie-, Friedens- und Konfliktforschung sowie Nord-Süd-Konflikt. Er wurde im Iran geboren und lebt seit 1961 in der Bundesrepublik Deutschland.
Mohsen Masarrat weist auf die vielfältigen Benachteiligungen hin, denen die Länder des Südens ausgesetzt sind. Zu diesen Benachteiligungen gehört etwa die Verzerrung der internationalen Konkurrenzverhältnisse durch wirtschaftspolitische Maßnahmen der westlichen Länder. Maserat nennt ein bekanntes Beispiel, das der Agrarsubventionen, mit denen der deutsche Staat die Bauern unterstützt.
Seit 30 Jahren subventioniert die Bundesregierung die eigenen Bauern, damit sie in Konkurrenz auf dem internationalen Agrarmarkt mit den Bauern, zum Beispiel aus Afrika, überlegen sind, durch staatliche Hilfe also. Mit der Folge, dass die Bauern, die eigentlich produktiv sind, eigentlich wettbewerbsfähig sind und im Freihandel mit Europa bestehen können, dass sie dann nicht mehr konkurrenzfähig sind, dass sie ihre Betriebe aufgeben müssen. Das gilt für viele Produkte. Im Textilbereich ist eine ähnliche Entwicklung, nicht über Subventionen, aber immerhin durch Begünstigung der Exporte von Altkleidern.
Das Problem der Subventionierung von Exporten wird auch im Manifest zur Prävention benannt. Dort heißt es, die Subventionierung zerstöre die Existenzgrundlage der Landwirtschaft in Afrika und anderen Ländern des Südens. Deshalb wird im Manifest eine Außenwirtschaftspolitik gefordert, die für mehr Gerechtigkeit in den Wirtschaftsbeziehungen sorgt. Eine solche Politik muss auf die Entwicklung eigenständiger und nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen in den Ländern des Südens abzielen. Genau das aber, eine eigenständige Entwicklung, wird bisher verhindert, sagt Mohsen Maserat.
Das Problem ist, dass ein sehr wichtiges Segment der Wirtschaft für eine autochthone, langsame Entwicklung fehlt. Wer nicht mehr Kaufkraft hat, das sind nämlich Millionen Bauern, der trägt auch dazu bei, dass der Binnenmarkt zerschlagen wird, dass eine langsame Entwicklung, genauso wie wir das in Europa hatten, überhaupt nicht mehr möglich wird. Die Nachteile sind so groß, dass die mögliche kleine Entwicklung unterbrochen wird und Wachstumseffekte, Arbeitsplätze auch in den Städten. Binnenmarkt ist sowohl in den Städten wie auch auf dem Land, dass dieser Prozess unterbrochen wird. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Forderung Abschaffung aller EU-Agrarsubventionen und Zölle im Handel mit Süden in dem Manifest stehen muss.
Mohsen Maserat regt auch an, einen anderen kritischen Punkt im Manifest anzusprechen. Das geplante Freihandelsabkommen TTIP, das zwischen den Vereinigten Staaten und der EU geschlossen werden soll. Maserat sieht in TTIP kein Freihandelsabkommen, sondern ein Abkommen zum Schutz der Interessen von Investoren. Und diese Investoren könnten ihre Interessen dann mit Hilfe von Klagen auch durchsetzen. Maserat weist darüber hinaus noch auf einen anderen Aspekt von TTIP hin.
Es gibt auch eine militärische Komponente dieses Abkommens. Man wünscht, dass ein wirtschaftliches Näherzusammenrücken innerhalb der Parteien im Abkommen stattfindet. Hillary Clinton hat in dem Zusammenhang von Wirtschafts-NATO gesprochen. Es geht darum, in Konkurrenz mit China, vor allem mit China, sich zu wappnen, ökonomisch zu wappnen und zu verhindern, dass der Westen nicht mehr in allen ökonomischen Bereichen als einzige konkurrenzfähig ist, bei der Währung, internationale Währungsfonds, bei Energiefragen. Aber mit einer solchen Politik wird im Prinzip ein Blockpolitik im neuen Gewand betrieben, die Konkurrenz zwischen China, Russland auf der einen Seite und der Westen auf der anderen Seite wird durch eine Kombination von wirtschaftlicher Stärkung und Militarisierung weiterhin geschürt.
Die Konkurrenz in Schach halten durch eine Kombination aus wirtschaftlicher Stärke und Militär, mit dieser Politik begibt man sich auf eine gefährliche Bahn. Denn wenn diese Politik fortgesetzt wird, verschärft das die ohnehin schon herrschenden Spannungen zwischen den Machtblöcken auf der Welt. Die Kriegsgefahr wächst. Das sieht auch Mohsen Maserat so. Nach seiner Meinung sind vor allem die geplanten sogenannten Freihandelsabkommen ein großes Problem.
TTIP und zwei weitere Abkommen CETA und TISA werden die Armut in der Welt vertiefen und die Massenflucht der Menschen auf ein bisher nicht gekanntes Ausmaß anheben. Sie werden neue globale Konflikte schüren und sind die größte Bedrohung für die Demokratie und das friedliche Zusammenleben der Völker. Daher müssen diese Verträge grundsätzlich von allen EU-Staaten abgelehnt werden. Stattdessen sollten unter Beteiligung der Zivilgesellschaft neue Kommissionen gebildet werden, die unter Berücksichtigung von wissenschaftlich nachgewiesenen und ethisch akzeptablen Zielen und Kriterien, die an Menschen und Natur orientiert sind, neue Regelwerke zur Diskussion gestellt werden.
Konflikte können frühzeitig erkannt und bearbeitet werden, heißt es im Manifest zur Prävention. Ein schlichter Satz, der fast schon eine Binsenweisheit ist. Dennoch wird er von der großen Mehrheit der politisch Verantwortlichen negiert. Sie setzen oft genug auf Gewalt. Doch mit Gewalt lassen sich Konflikte nicht lösen, jedenfalls nicht so, dass wirklicher Frieden einkehrt. Im Manifest heißt es denn auch, Zitat, Sicherheit und Frieden gibt es nur, wenn Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung für alle gewährleistet sind. Die Antwort auf die Spirale der Gewalt kann nur die Rückgewinnung der Vision der Entmilitarisierung der Politik und der allgemeinen und vollständigen Abrüstung sein. Zitat Ende. Bis zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung ist der Weg noch weit. Aber wir müssen beginnen, ihn zu gehen. Und wir müssen den Umgang mit Konflikten verändern, nach dem Motto Prävention statt Konfrontation. Ein Motto, das auch Heidi Meinzold vertritt, die als Expertin beim Hearing im Rahmen der Münchner Friedenskonferenz eingeladen war.
Heidi Meinzold ist Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit und ist dort für die Vertretung der deutschen Sektion in der internationalen Organisation zuständig und beschäftigt sich unter anderem mit Europapolitik und koordiniert die Nahostarbeit. Außerdem ist sie Mitglied der Steuerungsgruppe des Frauensicherheitsrates in Deutschland. Und sie ist überzeugt, dass, in ihren Worten, eine Veränderungsdynamik nur von unten und aus 1000 Nischen erwächst.
Heidi Meinzold befasst sich in ihrem Statement unter anderem mit einigen grundsätzlichen Fragen. Zum Beispiel mit der Frage, ob die Beschäftigung mit dem Thema Prävention in der heutigen Zeit nicht eine Art Luxus ist. Ob es nicht eher darauf ankommt, die mannigfachen Krisen und Kriege zu bewältigen, die es auf der Welt gibt.
Viele Leute sagen immer wieder Prävention, naja klar, das ist ja Konsens, wir sind ja alle für den Frieden. Aber letztlich ist das so ein Tunnelblick, weil viele dann darauf eingehen, ja, Prävention ist eine schöne Phase, aber wenn es dann ernst wird, also sagen wir mal, wenn der IS mordet, was machen wir denn dann? Die Frage natürlich auch, die auftaucht und die immer wieder im Raum ist, das ist einfach eine Art von Soft Issue, diese Prävention für die Phasen, in denen wir relativ gut leben und alles in Ordnung ist und wir uns die Finger gar nicht schmutzig machen müssen. Aber Prävention ist ein wertvolles Gut, das aber letztlich eine Art von Nichtereignis produziert. Also es wird ein Konflikt, ein Krieg möglicherweise sogar vermieden. Und das interessiert in hohem Maße auch bei uns die schnelle mediale Landschaft etwas wenig. Unsere Aufgabe ist hier wirklich dazu zu stehen, dass Prävention ein extrem wichtiger Moment in jeder Konfliktphase ist. Vor Konflikten, in Konflikten gibt es immer noch die Möglichkeit, eine Eskalation zu verhindern und vor allem in der Postkonfliktphase. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir immer wieder betonen müssen und auf so Ursprünge auch der Friedensbewegung zurückkommen.
Der Gedanke der Prävention wird von politisch Verantwortlichen gerne immer mal wieder aufgenommen, in Sonntagsreden. Geht es aber darum, sich aufbauende Konflikte frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, passiert nichts oder es passiert zu spät etwas. Wenn die Lage dann gefährlich eskaliert, wird das Militär mobilisiert. Und schnell heißt es, Der Militäreinsatz sei leider alternativlos gewesen. Heidi Meinzold wendet sich mit deutlichen Worten gegen solche Behauptungen.
Das Gerede von der Alternativlosigkeit, es ist eine Lüge. Wer das sagt, will keine Konfliktprävention. Es gibt immer 1000 alternativen Formen der Diplomatie. Frühwarnindikatoren gibt es zuhauf. Ich habe gerade wieder gehört, dass bosnische Frauen einen Katalog an Frühwarnindikatoren aufgestellt haben, weil es, ja, weiß Gott, kein sicheres Herkunftsland ist, Bosnien, sondern sich aufgrund ethnischer verfügter Regierungen auch und einer Perspektivlosigkeit bereits erkennbar wieder Konfliktmuster ganz massiv aufbauen. Und diese Frühwarnindikatoren müssen zum frühen Handeln auch bei unseren Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertretern führen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel von der heute gültigen und immer wieder medial verstärkten Sicherheitspolitik hin zur erklärten Friedenspolitik.
Das Beispiel der bosnischen Frauen, die vor einer neuen Eskalation in ihrer Heimat warnen, zeigt, Frauen können eine wichtige Rolle übernehmen, wenn es darum geht, mit Konflikten konstruktiv umzugehen. Demzufolge wird auch im Manifest zur Prävention verlangt, Frauen auf jeden Fall in die zivile Konfliktbearbeitung mit einzubeziehen. Denn sie können hier ihre besonderen Fähigkeiten einsetzen, etwa bei der Deeskalation von Konflikten, in der Diplomatie und bei Verhandlungen. Vor allem, so eine Forderung im Manifest, müssen Frauen gleichberechtigt an Friedensverhandlungen beteiligt werden. Auch Heidi Meinzold setzt sich dafür ein, Frauen Friedensbewegungen eine tragende Rolle zu geben. Für Meinzold kommt es vor allem auf zwei Dinge an.
Das eine ist der Schutz der Opfer, zum Beispiel vor sexualisierter Gewalt in Konflikten, in Kriegen. Und der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, die Beteiligung an Konfliktlösung, weil die Phase, wo noch nicht alles voller Waffen starrt, wo die Bedrohung, die existenzielle Bedrohung durch Militär noch nicht in dem Maße da ist, wie direkt im Konflikt, da kommt auch ein Talent, das einfach auch sehr viele Frauen aufgrund ihrer Sozialisation, sagen wir es ruhig mal so, haben, Brücken zu bauen, über Grenzen hinweg zu denken, Leute zusammenzubringen. Da gibt es unendlich viele Beispiele in Jerusalem, in Jerusalem Link zum Beispiel, am Balkan, im Kongo, überall auf der Welt. In Kolumbien hat man Wert drauf gelegt auf die internationalen Verträge, dass die Frauen in diese Verhandlungsmissionen mit der FARC kommen und da Druck drauf machen. In der Ukraine geht es ganz besonders um eine gegenderte Konfliktanalyse. Der ist angeheizt durch Patriotismus, Propaganda, Männlichkeitskonstrukte. Auch da ist, wenn man da einen gewaltfreien Diskurs haben will, muss man ganz anders nachdenken. Und es braucht einfach unabhängige Frauenbewegungen, die sich mandatieren durch ihre Qualifikation für die Friedensverhandlungen.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Prävention statt Konfrontation. Wie sich Konflikte entschärfen und Kriege verhindern lassen. So heißt heute unser Thema. Wir senden Ausschnitte aus einem Expertenhearing, das im Februar im Rahmen der Internationalen Münchner Friedenskonferenz stattgefunden hat. Im Artikel 26 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland heißt es, die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist verboten. In diesem Satz konzentriert sich, was Juristen als Friedensauftrag des Grundgesetzes bezeichnen. Im Text des Manifests zur Prävention wird darauf nicht explizit Bezug genommen, aber der Geist dieses Friedensauftrages durchzieht quasi den ganzen Text. Deshalb hatten die Organisatoren des Expertenhearings auch einen renommierten Juristen zur Veranstaltung eingeladen, Klaus Hanzog.
Klaus Hanzog war Mitglied des Bayerischen Landtags und ist nicht berufsrichterliches Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Außerdem Bürgermeister AD und er ist im Ehrenkurat der Internationalen Münchner Friedenskonferenz. Und sein Lebenslauf lässt uns wissen, dass er viele Organisationen ganz unterschiedlicher Art, vom Beruf über die Politik bis zum Sport und der Feuerwehr, unterstützt. Unsere Anerkennung für diese Beharrlichkeit.
Klaus Hanzog wird in diesem Jahr 80. Er gehört zu einer Generation, die die Schrecken des Zweiten Weltkrieges noch direkt erlebt hat. Und diese Schrecken haben Handzug geprägt. Sie waren ein wesentlicher Grund, warum er sich nach dem Krieg als Jurist immer besonders mit Fragen der Grundrechte auseinandergesetzt hat.
Also ich bin schon ein bisschen älter und war 1942 bin ich in die Schule gekommen in Berlin, haben die Bombenangriffe angefangen. 1943, zweite Klasse, mein Banknachbar war eines der Bombenopfer. Dann die Eltern gesagt, weg von Berlin, sind wir in die Pfalz gegangen, in die Nähe des Westwalds. Da war es noch schlimmer, wenn wir Kartoffeln gestoppelt haben oder Ehren gelesen haben, haben die Tieffliegerjagd auf die Leute auf den Feldern gemacht. Also das war für mich so ein Ansatzpunkt, mich darum zu kümmern und emotional zu binden.
In den 60er Jahren war Klaus Handzog wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und wie gehört, ist er auch heute noch auf höchstrichterlicher Ebene tätig, als Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes. Er ist also prädestiniert, in Fragen des Verfassungsrechts Auskunft zu geben. Und als Politiker, der sich mit Sicherheitsfragen intensiv beschäftigt hat, vertritt er beim Thema Prävention eine klare Position. Er plädiert dafür, ihr mehr Chancen zu geben.
Für unser Thema Menschenrechte durch Prävention könnte die Bundesrepublik einen wichtigen Beitrag leisten. Aus meiner Sicht müsste sie ihn leisten und hat den Rahmen dieser Verpflichtung noch nicht ausgefüllt. Erfreulich wäre hier ein stärkeres Wahrnehmen der gemeinsamen Wertordnung in Deutschland, Wertordnung des Grundgesetzes. In der Präambel des Grundgesetzes ist zu der Frage Frieden ein ganz starker Grundsatz verankert. Von dem Willen beseelt, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. So heißt es wörtlich in der Präambel. Und eine Präambel zeigt ja immer den Rahmen auf und die Leitgedanken, die für eine Verfassung maßgebend sind.
Handzog betont, es ist allgemeine Meinung, dass die von ihm zitierte Formulierung im Grundgesetz nicht nur ein schöner Spruch sein soll, sondern diese Formulierung bedeutet, dass sich alles Handeln in der Politik und in der Gesellschaft am Friedensauftrag zu orientieren hat. Der Auftrag zum Handeln im Sinne des Friedens lässt sich im Übrigen nicht nur aus der Präambel der Verfassung ablesen.
Neben diesem Friedensgebot zeigt das Grundgesetz die zentrale Bedeutung der Grundrechte. Artikel 1 folgendes sind die Grundrechte der erste Abschnitt des Grundgesetzes und in diesem Abschnitt spielt die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wird so allgemein als die Seele des Grundgesetzes angesehen. Und die gilt nicht nur für die Deutschen, für die hier Befindlichen, sondern gilt für alle Menschen. Genauso wie der Lebensschutz im Artikel 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Diese zentralen Grundrechte gelten für alle Bereiche hoheitlicher Gewalt im Inland und im Ausland, wenn die Bundesrepublik hier Gewalt ausübt, und zwar im Bereich auch des Militärs.
Die Grundrechte gelten auch im Bereich des Militärs, sagt Handzog. Das stimmt. Allerdings, so bliebe hinzuzufügen, gelten sie nicht uneingeschränkt. Denn jeder Soldat der Bundeswehr muss im Ernstfall kämpfen und dabei sein Leben bzw. seine körperliche Unversehrtheit riskieren. Und wenn er kämpft, dann bedroht er damit nicht nur seine eigene Existenz, sondern auch Leben und Gesundheit seiner Gegner. Die Verfassung erlaubt das, seit in den 50er Jahren ein Artikel ins Grundgesetz aufgenommen wurde, nach dem der Bund zur Verteidigung der Republik bewaffnete Streitkräfte aufstellen kann. Wobei die Betonung immer auf dem Wort Verteidigung lag. Seit die Bundeswehr sich zu einer Armee im Auslandseinsatz entwickelt hat, kann von Verteidigung allerdings nicht mehr die Rede sein. Klaus Handzog beharrt demgegenüber darauf, dass die Bundeswehr nur ihrem ursprünglichen Auftrag gemäß eingesetzt werden darf.
Nach recht verstandenem Verständnis des Grundgesetzes muss, weil unser Bundeswehr ja Defensivcharakter hat, eine Verteidigungsarmee, muss auch im Bündnisfall dieser defensive Charakter bestehen. Und darüber hinaus, wie gesagt, die zentralen Grundrechte, egal wo der Einsatz geplant oder vorgedacht wird, von Artikel 1 und 2. Das sind nicht nur bewaffnete Drohnen ausgeschlossen, sondern es muss auch nach meiner Sicht für Aufklärungsflüge gelten. Denn die bereiten ja künftige Kampfhandlungen vor. Und wie im Strafrecht muss auch hier gelten, nicht nur der Täter ist gebunden, sondern auch der Gehilfe. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten.
Wenn die tonangebenden Politikerinnen und Politiker in Deutschland die Verfassung ernst nehmen würden, dann dürften Auslandseinsätze der Bundeswehr kein Thema sein. Mit dem Geist des Grundgesetzes sind sie jedenfalls nicht vereinbar. Vielmehr muss das Friedensgebot der Verfassung die Leitlinie politischen Handelns sein. Wie aber lässt sich Friedenspolitik konkret umsetzen? Welche Institutionen braucht man dazu? Hier weist das Manifest zur Prävention zwei Institutionen eine wichtige Rolle zu. Den Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Beide, heißt es im Text, seien grundlegende Foren für zivile Konfliktbearbeitung zwischen den Staaten und sollten als solche umfassend akzeptiert und genutzt werden. Dazu gab es weitere Erläuterungen beim Expertenhearing von Thomas Rödl.
Thomas Rödl, Politikwissenschaftler, studierte Philosophie, Politologie und Psychologie. Seine Schwerpunkte waren und sind Rüstungskontrollpolitik, Sozialpsychologie und Ethik. Seit 2002 ist er Geschäftsführer des Helmut-Michael-Vogel-Bildungswerkes zur Förderung der Friedensarbeit der DFGVK in Bayern. Und seit 2004 fungiert er als Sprecher des Trägerkreises der Internationalen Münchner Friedenskonferenz.
Thomas Rödl befasst sich in seinem Beitrag vor allem mit der Frage, wie können die internationalen Institutionen, also die Vereinten Nationen und die OSZE, gestärkt werden? Wie können sie in die Lage versetzt werden, ihrer Rolle als Vermittler in Konflikten besser gerecht zu werden? Thomas Rödl kommt bei der Beantwortung dieser Frage zunächst noch einmal auf das Grundgesetz zu sprechen.
Artikel 24 Grundgesetz sagt, der Bund kann sich einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen, Klammer auf, das ist die UNO und die OSZE. Zweitens, und weniger bekannt, zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten. Das ist der Internationale Gerichtshof in Den Haag für Streitigkeiten zwischen Staaten, friedliche Streitbeilegung. Das ist das Grundthema. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich erst im Jahre 2008 endlich der Rechtsprechung dieses Internationalen Gerichtshofs unterworfen, wie im Artikel 24 Grundgesetz vorgesehen. Und jetzt kommt, dabei hat aber die Regierung, deutsche Regierung, den entscheidenden Vorbehalt formuliert, dass der Internationale Gerichtshof nicht über die Tätigkeit der Bundeswehr im Ausland und nicht über die Tätigkeit von Streitkräften auf dem Territorium Deutschlands zu befinden hat. Ein Skandal in der Tat, und es kommt noch was dazu, das war nur ein Kabinettsbeschluss. Über diesen Vorbehalt wurde daher nicht im Bundestag und nicht in den Medien diskutiert. Durch den von der Bundesregierung formulierten Vorbehalt kann über den Einsatz deutscher Streitkräfte im Ausland sowie über die Nutzung deutschen Hoheitsgebietes vor dem Internationalen Gerichtshof nicht verhandelt werden. Damit wurde der Friedensgedanke des Grundgesetzes eiskalt und hinterlistig ausgehebelt. Der damals wie heute amtierende Außenminister heißt Frank-Walter Steinmeier. Und die Forderung wäre natürlich, dieser Vorbehalt ist zurückzuziehen. Das heißt, Deutschland muss sich bedingungslos und ohne Vorbehalte der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs unterwerfen. Das wäre ein Beitrag zur Stärkung der UNO.
Wie kann die UNO sonst noch gestärkt werden? Thomas Rödl kommt bei dieser Frage auf einen besonders schwierigen Punkt zu sprechen. Die ungleiche Gewichtsverteilung in der UNO. Es gibt die Staaten, die ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sind. Sie bestimmen zum Beispiel ganz wesentlich, ob und wie die Vereinten Nationen zur Beilegung eines Konflikts aktiv werden. Und es gibt die Staaten, die sozusagen einfache UN-Mitglieder sind. Sie haben nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten. Obwohl die UN-Charta, quasi das Grundgesetz der Vereinten Nationen, etwas anderes vorsieht.
In der Charta der Vereinten Nationen ist die Vision einer Weltordnung von souveränen, gleichberechtigten, als gleichwertig betrachteten Staaten, die auf Gewalt verzichten und ihre Probleme im Geiste der Zusammenarbeit lösen. Gleichberechtigung und Zusammenarbeit der Staaten. Wir alle wissen, es gibt die privilegierten Mächte, die Atommächte, die das Vetorecht haben im Sicherheitsrat und gegen die sind die Vereinten Nationen handlungsunfähig. Ihr Privileg beruht wesentlich auf der Existenz der Atomwaffen. Im Atomwaffensperrvertrag von 1968 sollte dieses Dilemma aufgelöst werden, dieser Widerspruch der Privilegierung einerseits und zweitrangiger Nationen andererseits. aufgelöst werden wie durch die Abschaffung der Atomwaffen. Im Atomwaffensperrvertrag verpflichten sich die Atommächte zur Abrüstung und die Nicht-Atomwaffenbesitzer verzichten auf den Erwerb von Atomwaffen. Nur diese Verpflichtung zur Abrüstung, zur Abschaffung der Atomwaffen wie zur allgemeinen Abrüstung sind die Atomwaffenmächte notorisch nicht nachgekommen. Allgemeine Abrüstung wird als unrealistisch betrachtet. Und dass hier die Atommächte, die NATO-Kollegen von Deutschland, hier ihre Verpflichtung nicht einhalten, ist völlig raus aus dem kollektiven politischen Bewusstsein. Und ein Weg zur Stärkung wäre, aber natürlich nur, wenn wir Druck machen, das wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
Auf die Tagesordnung müsste noch eine andere Forderung. Sie taucht auch im Manifest zur Prävention auf, das im Übrigen von Thomas Rödl wesentlich mitformuliert worden ist. Stichwort: Abschaffung aller Atomwaffen. Im Manifest wird verlangt, dass die Kernwaffenbesitzer ihre vertragliche Verpflichtung zur Abrüstung umsetzen und dass sie ein Moratorium bei der Modernisierung von Atomwaffen vereinbaren. Und es wird gefordert, in der NATO, in der EU und in der UNO muss über den Weg hin zu einer atomwaffenfreien Welt gesprochen werden.
Ich habe in dem Papier bewusst den Begriff verwendet, Global Zero, also die Perspektive einer Welt ohne Atomwaffen. Wie der Herr Obama, der leider sich als Schwätzer entpuppt hat. Ja, er hat diese Perspektive formuliert. Die Abschaffung aller Atomwaffen. Diese Perspektive gehört wieder auf die Tagesordnung. Und deutsche Politik könnte das natürlich auch tun. Und deutsche Politik könnte natürlich dazu beitragen, durch den Abzug der Atomwaffen aus Büchel. Und was wir jederzeit machen könnten, wäre der einseitige Ausstieg aus der sogenannten atomaren Teilhabe. Der Verteidigungsminister könnte hergehen und sagen, von heute auf morgen keine Tornados mehr, die den Atombombenabwurf üben. Wir haben diese blöden Tornados, aber wir fliegen nicht mehr damit. Diese Bomben hier, wir wollen sie abziehen und das den Amerikanern verklickern, dass wir uns nicht darauf vorbereiten, Atomkrieg zu führen. Unsere Regierung und der Präsident treten an mit der Rhetorik von Verantwortung und Schutz der Menschenrechte. Ja Mensch, es kann doch eine Politik überhaupt nicht glaubwürdig sein, solange sie einen Atomkrieg vorbereitet oder auch nur billigend in Kauf nimmt.
Auch ein umfassendes Konzept zur Krisenprävention kann unter Umständen nicht verhindern, dass ein Konflikt eskaliert, dass Gewaltanwendung droht. Für solche Situationen, in denen politische und zivile Mittel zur Entschärfung eines Konflikts versagt haben, hat das Manifest zur Prävention einen Vorschlag. Wenn Völkermord oder gravierende Verbrechen drohen oder stattfinden, soll eine neutrale, an Polizeiaufgaben orientierte Truppe eingreifen. Diese Truppe unter dem Kommando der UNO soll zum Schutz der betroffenen Menschen eingesetzt werden. Im Manifest wird dazu die Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts angeregt. Verfechter eines solchen Konzepts ist Andreas Zumach.
Andreas Zumach ist seit 1988 UNO- und Schweiz-Korrespondent der TAZ mit Sitz in Genf und freier Korrespondent weltweit für verschiedene Medien. 2015 erschien sein bislang letztes Buch »Globales Chaos, machtlose UNO, ist die Weltorganisation überflüssig geworden?«
Andreas Zumach erklärt zu Beginn seines Statements sehr deutlich, dass ihm Prävention wichtig ist. Er stellt fest, dass sie in vielen Konfliktfällen leider gar nicht oder nur sehr unzureichend versucht worden ist. Aber, so sagt er, es müsse eben auch ein Konzept geben für die Situationen, in denen Prävention mit zivilen Mitteln gescheitert ist. Für Situationen wie im Frühjahr 1994 in Ruanda, als sich dort ein Völkermord abzeichnete. Die Frage ist, sagt Zumach, muss es nicht ein Mittel geben, solchen Völkermord zu verhindern?
Wer dazu nicht grundsätzlich Nein sagt, weil er sagt, ich bin ein absoluter Pazifist und kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwelche Zwangsinstrumente und dann auch vielleicht Waffen eingesetzt werden. Respekt, das ist die Haltung. Aber wer sagt, wir wollen auch hier mitdenken und wollen diese wichtige Frage nicht immer nur denen überlassen, die ohnehin immer nur in militärischen Kategorien denken, und zwar bislang ausschließlich in nationalen militärischen Kategorien oder maximal in der Kategorie einer westlichen Militärallianz. Wenn wir den Anspruch haben, hier ein Alternativkonzept zu haben, dann müssen wir uns auch einmischen. Und deswegen der Vorschlag, eine internationale Polizeitruppe mit ganz klar definierten Aufgaben einzusetzen, nur von der UNO mit einem ganz klaren Mandat des UNO-Sicherheitsrates.
Es geht nicht nur darum, dass die Truppe unter UN-Kommando stehen soll. Im Manifest zur Prävention heißt es zudem, auch durch die Zusammensetzung der Truppe und die Art der Bewaffnung müsse gewährleistet sein, dass sie nicht für nationale oder imperiale Ziele eingesetzt werden kann. Und Andreas Zumach ergänzt:
Ein ganz wichtiger Aspekt ist, das Ganze kann natürlich nicht ein Zusatzprodukt sein zu all dem, was es bereits heute auf nationaler Ebene der 193 Mitgliedsländern an militärischen und polizeilichen Instrumenten gibt. Das nicht. Das heißt, wenn man das vorschlägt, dann als eine Kombination von Abbau vorhandener nationaler Instrumente, auch ganz konkret des Militäretats, und Zuwendung dieser Mittel zum Aufbau einer solchen Polizeitruppe bei der UNO. Es gibt Begrifflichkeitsstreitungen. Einige sagen, man soll es Schutztruppe nennen oder meinetwegen robuste Blauhelmtruppe, kann man drüber reden. Nur uns muss klar sein, also solche Truppe müsste so handlungsfähig sein, dass sie in dem konkreten Beispiel Ruanda 94 zwischen die Hutus und die Tutsis gestellt, diesen Völkermord hätte verhindern können. Also so robust muss sie zumindest sein. Ob man sie dann Polizei oder Militär nennt, können wir diskutieren.
Andreas Zumach weiß, dass eine internationale Eingreiftruppe, wie er sie fordert, in der Friedensbewegung sehr umstritten ist. Es gibt viele durchaus bedenkenswerte Einwände. Etwa, dass mit der Truppe ein Machtinstrument entstehen würde, das doch nur den Interessen einzelner Staaten oder Staatengruppen dienen könnte. Dann ist da noch das gerade schon angeschnittene Problem, dass die Grenzen zwischen einer Polizeitruppe und einer Armee schwer zu ziehen sind. Abgesehen davon stellt sich die Frage, gibt es überhaupt die Bereitschaft zur Bildung einer internationalen militärischen Ordnungsmacht? Bei den 5 Vetomächten im UN-Sicherheitsrat, so ist zu vermuten, besteht diese Bereitschaft nicht. Das sieht auch Andreas Zumach so.
Diese Bedenken teile ich, würde sogar noch weitergehen. Es ist leider so, dass von den 193 Mitgliedstaaten der UNO 192 die Verfügung über eigene starke militärische Mittel offensichtlich für einen unverzichtbaren Ausdruck nationaler Identität und Souveränität halten. Das ist so bis auf Costa Rica. Also das ist ein schweres Brett, was hier zu bohren ist. Und dann kommt Bedenken, wenn die denn nicht ein, so die Truppe, selbst wenn sie existierte, die UNO-Truppe, werden die vielleicht nicht einsetzen. Meine, ich hoffe, intelligente Antwort darauf ist folgende. Es ist ja bereits in der UNO-Charta von 45 an ein solches Instrument gedacht. Ist dann nur nie verwirklicht worden, aus exaktem Grund, weil vor allem die 5 Vetomächten das nie wollten. Weil man nämlich Angst hatte, dann geben wir was von unseren nationalen Privilegien an die UNO ab. Weil es aber in der UNO-Charta drin ist, sage ich, es könnte beschlossen werden, ein solches Instrument zu schaffen durch die UNO-Generalversammlung. Es braucht nicht eine Änderung der UNO-Charta, was ja die Hürde hat, dass hier die 5 heutigen Privilegien, Vetomächte auch alle zustimmen müssen. Das könnte die Generalversammlung machen, wenn in einer ausreichenden Zahl von Mitgliedstaaten genug innenpolitischer Druck dafür entsteht.
Soweit der Journalist Andreas Zumach. Soweit auch unsere Sendung zum Thema Prävention statt Konfrontation, wie sich Konflikte entschärfen und Kriege verhindern lassen. Wir berichteten über ein Expertenhearing im Rahmen der Internationalen Münchner Friedenskonferenz, die im Februar stattgefunden hat. Wer sich für das in der Sendung erwähnte Manifest zur Prävention interessiert, kann es im Internet nachlesen. Der Text ist zu finden unter www.friedenskonferenz.info. Noch einmal die Adresse: www.friedenskonferenz.info. Und das war das Friedensforum in Lora International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.